ARD. SWR 1 Baden-Württemberg. Leute.
Mit Nicole Köster. Ich begrüße ganz herzlich Karl Theodor zu Guttenberg. Einen schönen guten Morgen.
Guten Morgen, Frau Köster.
Sie haben sich jetzt gerade anders vorgestellt, als Sie reinkamen ins Studio, nämlich mit
KT. Das ist auch tatsächlich wahrscheinlich der Name, bei dem ich am ehesten zucke. Und alles andere wirft mich so ein bisschen in die Zeit meiner Kindheit zurück und klingt irgendwie so wahnsinnig ernsthaft.
Sie hätten ja noch ein paar Vornamen mehr zu liefern.
Ja, es sind noch ein paar mehr und die auch immer wieder zu hysterischem Gelächter führen, wenn ich irgendwelche Grenzen überschreite und in den Pass geguckt wird. Ich bin allerdings auch noch, weil ich eine österreichische Mutter habe, österreichischer Staatsbürger. Und habe in diesem Pass lediglich zwei Vornamen und den ganzen anderen Boost, der noch an meinem Nachnamen dranhängt, Gott sei Dank nicht mehr. Und das ist ein Genuss, einfach mit kurzen Namen unterwegs zu sein.
Wobei das KT ja noch nicht galt, als Sie Verteidigungsminister waren. Da wurde immer noch von Karl Theodor gesprochen, ne?
Und trotzdem haben mich meine Freunde damals auch schon KT genannt.
Also es hat sich inzwischen eingebürgert. Und Sie waren der jüngste Wirtschaftsminister auch noch, stürzten dann über die Plagiatsaffäre. Ist das immer noch mal wieder Thema?
Auch bei denen, die Lust daran haben, einen mit der Vergangenheit zu konfrontieren, klar. Aber die Frage ist, wie geht man selbst damit um? Und ich habe damals alle Konsequenzen gezogen, richtigerweise, das war auch nötig. Und bei mir selbst ist es kein Thema mehr, sondern ich habe meinen Seelenfrieden gefunden, auch mit der harten Lehre aus der politischen Zeit. Und hatte jetzt, das ist ja 15 Jahre her, das muss man ja auch mal
ziemlich
bedenken.
Genau 15
ziemlich
Jahre.
Genau 15 Jahre. Und vor dem Hintergrund bin ich jetzt in einem Leben angekommen, wo ich mich mit der Vergangenheit faktisch nicht beschäftigen muss.
Manchmal ist noch was drüber zu lesen. Neulich las ich ein Gespräch und da sagten Sie ja, es war richtig, dass ich damals gehen musste. Ist das so eine Erkenntnis, die mit der Zeit gewachsen ist?
Ja, sie ist schon damals vorhanden gewesen, weil ich hatte in den letzten Jahr dieses sehr verrückten politischen Lebens mehr und mehr das Gefühl bekommen, dass ich eigentlich fehl am Platze bin und dass ich den Härten dieses Geschäftes wahrscheinlich körperlich und in Teilen wahrscheinlich auch seelisch nicht so gewachsen war, wie das andere können, für die ich Bewunderung habe. Und bei mir hat das zunehmend Schaden angerichtet. Und natürlich ist das etwas, was sich dann auch auf die Familie legt und. Und von daher war eh geplant, aus der Politik auszuscheiden. Dass das dann etwas früher kam, gut, das war für mich in dem Moment auch überraschend. Aber es war richtig und ich konnte mich neu aufstellen.
Was würden Sie denn aus der Erfahrung von heute Ihrem Ich von damals mitgeben wollen?
Früher die Reißleine zu ziehen und tatsächlich auf die zu hören, die es gut mit einem meinen und ein Gefühl dafür zu entwickeln, dass man diejenigen, die so tun, als würden sie es gut mit einem meinen, von jenen unterscheiden zu können, die es wirklich tun.
Ja, das heißt es ja immer in der Politik, sie sei ein schmutziges Geschäft. In solchen Situationen erfährt man dann, glaube ich, wer dann wirklich zu einem steht. Wie war das bei Ihnen? Waren dann plötzlich viele Menschen weg?
Ja, das war ganz erstaunlich, weil ganz viele rechneten damit, dass ich ganz bald wiederkomme. Und die haben sich dann offensichtlich eine Taktik zurechtgelegt, dass man das Gefühl vermittelt, eigentlich noch da zu sein. Als dann klar wurde, dass das für mich wirklich ein endgültiger Schritt war, haben sich natürlich einige verabschiedet, deren Interesse im Wesentlichen dem Amt und all dem, was mit einem hohen Amt einhergeht, gegolten hat. Und ich kann nur sagen, das ist kein Verlust, sondern das ist eigentlich ein Vergnügen, nicht mehr auf solche Menschen angewiesen zu sein. Oder auf die Gunst solcher Menschen angewiesen zu sein.
Und wenn Sie jetzt heute gefragt werden, was machen Sie beruflich, was antworten Sie?
Dann sage ich, ich bin Publizist und Unternehmer und ein mittlerweile sehr in mir ruhender Mensch.
Als Publizist haben Sie sich eben vorgestellt, jetzt ist erschienen drei Worte, schon der zweite Band, Untertitel Neue Notizen aus der Gegenwart. Sie scheinen Gefallen am Schreiben zu finden, oder?
Seine ganz große Leidenschaft, aber eine, die ich über Jahrzehnte irgendwie unter dem Deckmantel gehalten habe, weil ich mich, ich sag's ganz offen, nicht getraut habe, sie zu publizieren. Ich hatte da irgendwie eine Scheu davor, was seltsam klingt, weil sonst bin ich jetzt nicht so ganz angstvoll, wenn es darum geht, auch mal öffentlich was zu sagen oder auszudrücken. Aber dadurch, dass das so persönlich ist, war das ein Schritt, den ich mir lange, lange überlegt habe und jetzt mit großem Vergnügen gegangen bin.
Wie waren denn dann, weil Sie ja das Persönliche gerade ansprechen, wie waren denn dann die ersten Reaktionen, wenn man sich mit etwas Persönlichem hervorwagt?
Ja, für mich ganz erstaunlich. Also ursprünglich habe ich diese Kolumnen ja zu schreiben begonnen, weil ich für einen meiner ersten Dokumentarfilme werben sollte. Und da hätte ich genauso gut für irgendwelche orthopädischen Strümpfe werben können. Es hat keinen Menschen interessiert gehabt auf den sozialen Medien. Da habe ich gesagt, ich mache was anderes. Ich versuche mal diese Beobachtungen einzubringen, um das zu schaffen, mal zu sehen, ob das auf Interesse stößt. Und der dritte oder vierte Post, wie man das ja heute in Neudeutsch nennt, der hatte dann schon über 1 Million Views gehabt. Also ich weiß gar nicht, wie würde man das deutsch ausdrücken, also Aufrufe, Abrufe. Ja. Und deswegen war die Reaktion erstaunlich gut. Und die Menschen haben offensichtlich, und das waren die Rückmeldungen, die ich auch bekommen habe, sich identifiziert mit vielen dieser Geschichten und vielleicht Gefallen daran gefunden, dass ich das einfach immer auch mit einer Reflexion, auch Selbstreflexion verbinde. Und auch nicht mit Selbstironie spare.
Ja, das sind kleine Geschichten, die sich einfach sehr gut lesen. Sie fangen jetzt zum Beispiel an mit der Beobachtung eines Barpianisten in Tokio. Wollen Sie die Geschichte kurz erzählen?
Ja, man sollte sie natürlich lesen und ich kann sie wahrscheinlich selbst gar nicht so gut erzählen, wie ich sie aufgeschrieben habe. Aber ich versuche immer aus den Dingen, die für manche gar nicht erzählenswert sind und die sich am Tag ereignen und die ich beobachte, etwas herauszuziehen. Und das ist eine Bar, eine Hotelbar in einem fast seelenlosen Hotel in Tokio, wo ein alter britischer Pianist jeden Abend sitzt und im Grunde für die Einsamen und Gestrandeten spielt. Und gleichzeitig aber auch natürlich seine Karriere, die er sich ganz anders vorgestellt hätte, in dem Sinne auch in diesen Abend mit hineinlegt. Und daraus ist eine kleine Notiz geworden, die in seine Seele schaut, aber auch in unsere Seele schaut.
Das ist gut beobachtet und dann wird es noch sehr viel persönlicher. Dann geht es nämlich weiter mit dem Abschied Ihres Vaters. Wäre Ihnen das früher schwer gefallen, so etwas öffentlich zu machen?
Ja, ohne Frage. Und ich ziehe sehr schnell auch Grenzen, wenn es um Dinge geht, wo ich das Gefühl habe, dass es heute auch Menschen, die mir nahestehen, zu weit gehen könnte. Und das ist nur etwas, wo ich auch versucht habe, aus dem Abschied von meinem Vater einen Gedanken zu ziehen, wie wir mit Verlusten umgehen. Und ob ein Verlust, so irre das klingen mag, letztlich auch was Hoffnungsvolles in sich tragen kann. Und natürlich habe ich mit mir gerungen, ob ich diese Geschichte aufschreibe. Auf der anderen Seite merke ich, dass manchmal das Schreiben für mich selbst fast was Therapeutisches hat, auch wenn das jetzt irgendwie seltsam klingen mag.
Heißt es ja oft.
Und deswegen habe ich dann diese Geschichte sehr gerne geteilt. Das war eine der wenigen, die ich mal getestet habe, auch davor. Sonst schreibe ich immer Samstagnachmittag, um dann Sonntag früh zu veröffentlichen. Und die habe ich tatsächlich mal getestet, weil ich wissen wollte, wie wirkt sich's tatsächlich aus. Und dann ist es schon die zweite in diesem Buch. Und vielleicht kommt sie so ein bisschen wie ein Hammer herunter und deswegen muss es danach auch wieder etwas humorvoller werden.
Ihr Vater war ein bekannter Dirigent und ich habe ein Interview gefunden, wo er über Sie gesagt hat, für mich ist er ein Delfin im Haifischbecken und solange er Delfin bleibt, habe ich keine Angst. Und ich bin mir sicher, er wird das bleiben, weil er eine ehrliche Haut ist, der spielt nicht. Ihr Vater war alleinerziehend, als das wenig typisch war, wie hat Sie das geprägt?
Sehr, weil er gleichzeitig ja auch nur unterwegs war. Er war Dirigent, er war ein Weltenbummler, was ich heute auch bin. Er war im Bayerischen würde man sagen, er war mit Charakterzügen ausgestattet, die er, sagt man, ein wilder Hund. Also der hat auch nichts ausgelassen, was die Extreme des Lebens zu bieten haben. Und als zwei Brüder mit einem alleinerziehenden Vater aufzuwachsen, der, sagen wir mal, diese Qualitäten mit sich bringt, war jetzt nicht immer ein Ponyhof. Aber gleichzeitig haben wir natürlich in der Druckbetankung schon in jungen Jahren Dinge mitbekommen, die uns das Leben später nicht mehr lernen musste.
Wer Ihren Podcast mit Gregor Gysi hört, der bekommt mit, dass Sie regelmäßig viel auf Reisen sind. Wo waren Sie denn zuletzt unterwegs?
Ich war in den USA für einige Tage, dort an der Westküste in San Francisco und dann in Austin, Texas, was sich zunehmend zu einem interessanten Auffangbecken von Tech-Unternehmen entsprechend herausmausert.
Weil es zu teuer war, glaube ich, im Silicon Valley, oder?
Weil im Silicon Valley offensichtlich jetzt eine Steuer droht für solche, die unverschämt viel Geld verdient haben mit ihren manchmal überschaubaren Technologien, die sie entwickelt haben, teilweise auch teuren Technologien. Dann war ich letzte Woche kurz in der Schweiz, um dann über einen Abstecher in meiner oberfränkischen Heimat mit einem noch längeren Abstecher fast gestern in der Metropole Plüderhausen nachts um 12 mit der Bahn zu stranden und heute etwas verschlafen mit Ihnen hier zu sitzen.
Wie ging das Abenteuer Plüderhausen aus?
Ja, es ging so aus, dass ich mich einmal mehr gefragt habe, dass das, was wir früher umgangssprachlich Winternatten nannten, uns derartig an den Rand einer Katastrophe drängen oder eines Katastrophendenkens drängen kann, ist immer wieder erstaunlich. Um 2 Uhr nachts war ich dann hier um die Ecke in dem Studierendenhotel, was mir sehr gefallen hat.
Und dann haben Sie die Schweiz so ganz kurz in einem Nebensatz erwähnt, hat aber in der vergangenen Woche, glaube ich, für die meisten Schlagzeilen gesorgt. Wie haben Sie das Weltwirtschaftsforum empfunden?
Na gut, es wird natürlich auf eine Weise immer bizarrer, weil es ist immer ein Fegefeuer der Eitelkeiten dort gewesen, aber es drehte sich alles um den Planeten Trump. Und dieser Planet Trump hat das Denken, das Handeln, das Reagieren, teilweise das Agieren in Davos komplett bestimmt. Und gleichzeitig war es aber natürlich auch Ausdruck einer sich vollkommen verändernden Weltordnung oder Weltunordnung, wie es einige nennen. Und man hat dann versucht, europäisch zu reagieren. Es kam dann diese unerwartete Reaktion wiederum auf das Reagieren durch Donald Trump. Und trotzdem war sich irgendwie jeder bewusst, die Halbwertszeit kann bei ihm eine halbe Stunde betragen. Und dann möglicherweise driftet er schon wieder in die andere Richtung. Also das ist die Welt, in der wir heute leben.
Als Trump dann die Verlässlichkeit der NATO-Truppen in Afghanistan in Frage gestellt hat, haben Sie aber auch auf dem Planeten Trump reagiert. Haben Sie lange überlegt, ob Sie reagieren sollen?
Nein, weil ich es eine unfassbare Beleidigung unserer Soldaten fand und finde, wenn man ihnen vorwirft, dass sie letztlich irgendwo an der Seite gestanden wären und keinen wirklichen Beitrag geleistet hätten zu dem, was die USA dort veranstaltet haben. Es war ein Bündnisfall und wir standen den Amerikanern Schulter an Schulter zur Seite, hatten Gefallene und Verwundete zu beklagen. Und deswegen sprach ich von einer grotesken Verdrehung der Tatsachen und er sollte sich dafür entschuldigen, was er nicht machen wird, wie wir alle wissen. Aber man muss einfach unseren Soldatinnen und Soldaten und ihren Familien auch die Ehre erweisen und sich nicht von einem, sagen wir, einem solchen Kasperl da entsprechend dann in die Tonne treten lassen.
Sie sagen jetzt Kasperl. Die einen sagen, es braucht mehr Härte gegen Trump. Die anderen sagen, ja, es geht nur mit Diplomatie. Wo stehen Sie?
Diplomatie ist etwas, was er weder zu buchstabieren noch zu definieren weiß. Und deswegen wird man Diplomatie brauchen, um insbesondere bei seinem Umfeld zu wirken. Bei ihm ist es eine Mischung aus natürlich ein wenig so zu gefallen, dass man überhaupt von ihm und seinem Narzissmus und dem Ego wahrgenommen wird. Gleichzeitig ist Härte aber schon eine Sprache, die er versteht. Und ich glaube, das hatte letzte Woche schon eine Rolle gespielt, als die Europäer plötzlich gesagt haben, nein, wir buckeln jetzt nicht wieder ins Oval Office und küssen seinen Ring, sondern wir machen jetzt einmal deutlich, wenn ihr diesen Schritt beispielsweise mit den Zöllen wegen Grönland tatsächlich vollzieht, können wir auch anders.
Dann gab es den Friedensrat, da ist Deutschland jetzt nicht mit dabei, auch Frankreich nicht,
ja, Gottlob.
Aber Bulgarien und Ungarn. Also die EU kann ja nur weiterkommen, wenn sie als Einheit funktioniert.
Widerspruch von meiner Seite hier. Ich glaube, davon zu träumen, dass die EU immer mit der Stimme der 27 sprechen muss, um wirkungsvoll zu sein, ist ein hübscher Gedanke, aber eine völlige Illusion. Ich glaube, die EU wird nur dann schlagkräftig bleiben, wenn man nicht darauf wartet, bis irgendwann ein Orban nicht mehr aus Budapest rülpst, sondern wenn man sagt, wenn der nicht mitmacht, dann finden wir uns halt zu 20, zu 14, zu 15 um ein Thema zusammen.
Das Mehrheitsprinzip.
Das Mehrheitsprinzip, wo man immer noch stärker ist, als wenn man nur zu zweit oder alleine handelt. Und ich glaube, da müssen wir sehr viel mehr hin und damit kann man auch Wirkung erzielen.
Als Olaf Scholz im Februar 22 von der Zeitenwende sprach, wissen Sie noch, was Ihnen da durch den Kopf ging?
Ja, weiß ich noch sehr genau. Wer ist der Mann? Weil ich hatte ihn natürlich ganz anders in Erinnerung. Er war jetzt nicht ein großer Kommunikator und ich glaube, daran hat er auch nicht viele Stellschrauben verändert gehabt. Und plötzlich hält er diese Rede, die notwendig war und die gezeigt hat, es gibt auch einen anderen Olaf Scholz. Und ich fand die Rede richtig, ich fand sie für seine Verhältnisse mutig. Und ich hätte mir gewünscht, dass noch etwas mehr danach auch dieses Momentum der Rede dann auch umgesetzt worden wäre. Da warten wir leider bis heute noch ein wenig drauf.
Ja, aber jetzt begleiten uns natürlich diese Schlagworte wie Kalter Krieg 2.0, Aufrüstung. War es ein Fehler, die Wehrpflicht damals zu Ihrer Amtszeit auszusetzen? Wie blicken Sie heute drauf?
Ich hatte gar keine andere Wahl. Also man muss die Zeit damals in den Kontext nehmen. Wir hatten eine Sparorgie, die von der Spitze der Bundesregierung ausgegeben wurde im Zuge der Finanz- und Wirtschaftskrise. Und wir konnten uns schlicht nicht mehr eine völlig verkrüppelte Wehrpflicht von 6 Monaten, wo wir nur noch 15% der jungen Männer gezogen haben, leisten. Wir hatten das Geld nicht mehr. Und wir hatten die Wahl, leisten wir uns dieses Instrument, das vom Bundesverfassungsgericht aller Voraussicht nach in Kürze dann komplett kassiert worden wäre, weil es eben auch nicht mehr der Verfassung entsprach. Oder rüsten wir unsere Soldaten mit den Dingen aus, die sie im Einsatz brauchten. Die standen in Afghanistan, die standen in Kosovo, sie waren unter Beschuss, sie waren im Krieg. Und wir haben so getan, als sei da nichts, als wäre da nichts. Und vor dieser Entscheidung stand ich damals und deswegen auch in einer anderen geopolitischen Situation. Und deswegen habe ich gesagt, aussetzen, nicht abschaffen.
Ja, aufgrund der geopolitischen Lage hieß es damals, ach, sicherheitspolitisch, wir brauchen das gar nicht mehr. Aber es hat ja keine 3 Jahre gedauert, bis Russland dann die Ostukraine angegriffen hat. Also im Rückblick muss man da sagen, dass die deutsche Russlandpolitik versagt hat?
Deutsche Russlandpolitik ist lange im roten Teppich nach Moskau versunken. Und ich habe zwar in meiner politischen Karriere auch viel versemmelt, aber ich glaube, da lag ich immer richtig. Ich habe bereits im Jahre 2005 und 2006 vor den politischen Methoden Putins gewarnt und habe mir damit in meinem eigenen Laden keine Freunde gemacht, die immer noch glaubten, hier wird man sich sozusagen die Wangen küssend die nächsten Jahrzehnte entsprechend umarmend im Osten Europas und mit russischer Energie bewegen können. So, das war ein Trugschluss. Und trotzdem war im Jahr 2009 auch unter Ihren Kolleginnen und Kollegen und in der Politik kaum einer, der damit gerechnet hätte, 2009, 2010, dass Russland plötzlich den Osten Europas angreift und versucht, dort wieder Landgewinn zu vollziehen. Aber ich habe trotzdem damals gesagt, bei der Aussetzung, ich weiß nicht, wie die Welt in 15, 20 Jahren aussieht und deswegen schaffe ich die Wehrpflicht nicht ab, sondern sie muss mit einfacher Mehrheit wieder eingesetzt werden können. Und das war damals der Schritt. Ich hätte sie gerne behalten. Hätte ich das Geld gehabt, wäre die Wehrpflicht heute noch da.
Mit welchem Slogan würden Sie denn junge Menschen anwerben wollen?
Man versucht es ja mit Deutschland dienen. Ich glaube, man muss den jungen Menschen deutlich machen, dass es einen wirklichen, neben dem Schutz, den man seinem Land geben will und muss heute ja auch, dass es einen echten Mehrwert für das eigene Leben bedeuten kann. Ich war immer ein Anhänger der Wehrpflicht, so absurd das klingen mag, nachdem ich es damals aussetzen musste.
Naja, Mehrwert, es kann auch bedeuten, dass ich im Krieg umkomme.
Ja, das kann es bedeuten, aber es kann auch bedeuten, dass man eine Ausbildung erfährt, die einen im Leben auf eine ganz andere Ebene der Erfahrung auch bringen kann. Das muss allerdings von der Gesellschaft dann auch honoriert werden. Es gibt Beispiele anderer Wehrpflichtmodelle, also wenn man etwa nach Israel schaut, wo es Einheiten gibt, wo die besten Tech-Leute ausgebildet werden dieser Welt. Und wenn die ihre Wehrpflichtzeit dann hinter sich haben, können die sich vor Angeboten kaum retten. Und ich glaube, es wäre kein Hexenwerk, ähnliche Angebote bei uns in Deutschland zu schaffen. Im Grunde haben wir alle Voraussetzungen dafür.
Also die Slogan bei uns heißen, weil Demokratie Streitkräfte braucht und weil Freiheit nicht geschenkt ist. Das steht unter anderem auf dem Fragebogen, den man zu beantworten hat.
Letzteres kann ich nur fünffach unterstreichen. Und deswegen glaube ich, dass es schon wichtig ist, dass wir uns insgesamt als Gesellschaft darauf einstellen, dass wir in einer anderen Zeit leben und dass eben wirklich weder eine Demokratie noch Freiheit ein Selbstläufer sind. Und wir sind nur manchmal eben in einer so verhuschten Denkweise, wo wir sagen, naja, es wird im Zweifel alles gut und führen Debatten in unserem Land, die oftmals an der Wirklichkeit mit Lichtgeschwindigkeit vorbeiführen.
Na, mal reingucken, was so manche 18-Jährige, die jetzt den Brief erhalten haben, sagen. Mir geht's nicht darum, gar nichts zu machen. Ich will nur nicht in den Krieg ziehen, sagt Janis aus Stommeln. Können Sie es nachvollziehen?
Ja, natürlich kann ich diese Sorge und auch diese Angst nachvollziehen. Und trotzdem müssen wir uns schützen. Und ich glaube, das Schützen einfach nur wegzudelegieren, wird uns auch nicht in diesem Land weiterbringen und macht uns ja nur angreifbarer. Also der Schrecken und die Möglichkeit, dass etwas Fürchterliches mit uns passiert, wird nicht geringer, wenn man es totschweigt und sich herauszieht.
Auf einer Skala von 0 bis 10 müssen die jungen Männer angeben, wie sehr sie am Wehrdienst interessiert seien. Wer da 0 einsetzt und sagt, ich gehe ungern mit Waffen um. Verständlich?
Ja, natürlich verständlich. Und ich glaube, es ist auch richtig, wieder über ein Modell nachzudenken, wie es ein Bundespräsident ins Spiel gebracht hat. Was wir damals auch selbst überprüft haben, als ich damals die Aussetzung vollziehen musste, ob eine allgemeine Dienstpflicht nicht Sinn macht. Also es gibt so viele Felder, in der man der Gesellschaft etwas zurückgeben kann, einem Land, einer Europäischen Union, einer stabileren Welt. Und deswegen glaube ich, dass man über etwas nachdenken muss, was sowohl Männlein wie Weiblein mit einbezieht. Das wird alles nicht billig werden, das ist ganz klar. Aber die Alternative wäre teurer.
Wobei an der allgemeinen Dienstpflicht gibt es ja Kritik auch. Da heißt es, das geht am Grundgesetz vorbei, denn die freie Berufswahl ist garantiert und schließt Zwangsarbeit aus. Und das wäre eine Zwangsarbeit.
Ja, sicher sind das wirklich tiefgehende verfassungsrechtliche Fragen, die hier zu beantworten sind. Insbesondere bedürfte es dafür eine Zweidrittelmehrheit im Bundestag. Und ich habe jetzt einen Wunsch ausgesprochen, wo ich sagen muss, er ist wahrscheinlich am Rande der Illusion, weil diese Mehrheiten im Bundestag derzeit nicht erkennbar sind. Trotzdem ist es richtig, die Debatte zu führen und hoffentlich da auch nochmal einen Wandel im Denken herbeizuführen.
Ja, denn das Ziel ist, bis in die 2030er Jahre soll die Anzahl der deutschen Armee auf mehr als 260.000 Soldaten wachsen. Das sind knapp 80.000, die wir da noch brauchen. Reicht es da, mit Geld und mit einem Zuschuss zum Führerschein zu locken?
Nein. Ganz klares Nein. Und da kann ich nur sagen, träumt weiter. Da müssen andere reizvolle Angebote kommen. Eines habe ich gerade benannt gehabt. Und da kann man wirklich, da muss man das Rad nicht neu erfinden. Man kann an Beispielen anderer Länder sehen, was funktionieren kann und was nicht. Und von daher reicht es jetzt nicht, rein auf Freiwilligkeit zu bauen und dann im Zweifel noch wieder diese Losdebatte loszutreten, die ja vollkommen irre war. Sondern ich glaube, die Mechanismen müssen anders ausgestaltet werden. Und man darf es allerdings auch nicht über die Köpfe der jungen Menschen hinweg machen. Also wenn das so eine abgehobene, rein parlamentarische Diskussion oder in irgendwelchen hochmütigen, dann auch Medienzirkeln sich abspielende Diskussion ist, wird man damit nichts erreichen.
Jetzt haben wir gerade eben David Bowie gehört und Sie sagten gerade, Mensch, den habe ich mal getroffen. Wollen Sie es vielleicht teilen? Haben Sie Lust?
Ja, es waren zwei wunderbare Begegnungen in New York in der Zeit, als ich in den USA gelebt habe. Und man kennt ja diesen sehr exaltierten Paradiesvogel und er war einer der bescheidensten, zurückgenommenen und sicher klügsten Künstler, denen ich begegnen durfte, mit einem ganz hohen Bildungsgrad und interessiert an Themen, die man jetzt mit ihm erstmal nicht in Verbindung gebracht
hätte.
Zum Beispiel damals der Afghanistan-Einsatz, aber auch die Tiefen der Philosophie. Und wir hatten da zwei ganz wunderbare, lange Gespräche und wo ich viel lernen durfte, viel mitgenommen habe und wo man auch verglichen hat, was das öffentliche Leben mit einem macht und wie sich manchmal Politik und Musik gar nicht so sehr unterscheiden.
Und wir waren gerade beim Thema neuer Wehrdienst. Da kommen auch gerade Mails rein von den SWR1-Hörerinnen und Hörern. Mhm. Gehen wir da nochmal hin zurück. Und zwar Manfred sagt, also erstens beim Bund kann man gratis den Führerschein machen. Inzwischen so 5.000 Euro, einen Tag Sonderurlaub für eine Blutspende. Das kommt in der Bevölkerung gut an. Das ist eine Meinung von Manfred. Wie sehen Sie es?
Ja, ist doch schön, also dass mittlerweile zumindest einige der Maßnahmen Platz greifen. Ich bleibe trotzdem der Meinung, dass noch mehr gemacht werden müsste. Also ich glaube, mit der Aussicht auf eine Blutspende und ja, Führerschein, das ist etwas Wunderbares, insbesondere vor dem Hintergrund, wie teuer heute der Führerschein geworden ist. Ich meine, wenn wir das mit unserer Jugend vergleichen, das ist heute eine Dimension, wo man einfach sich nur noch schütteln kann. Und ja, das sind richtige Ansätze, aber ich glaube, es muss wirklich noch mehr gemacht werden, um den Menschen einen echten Mehrwert, den jungen Menschen im späteren Berufsleben noch mitzugeben.
Aus Göppingen schreibt uns Stefan Pittermann, aus welchem Grund hat nur der männliche Teil der jungen Erwachsenen die Wehrpflicht und nicht auch die jungen Frauen? Das ist doch alles andere als gerecht. Da muss man hinzusagen, die Frauen bekommen auch diesen Brief, die Männer haben die Pflicht, es auszufüllen, die Frauen können freiwillig antworten.
Das ist richtig und man muss einfach auch sagen, es ist einfach verfassungsrechtlich bei uns noch so festgelegt. Also es steht so in der Verfassung. Das hat historische Gründe, das hat natürlich auch Gründe, dass man das Leben einer Frau ganz anders in den Blick genommen hat und in Teilen auch noch in den Blick nimmt und da auch zu differenzieren weiterhin bereit ist, in gewissen politischen Zirkeln offensichtlich. Und trotzdem glaube ich, dass man schon darüber nachdenken muss, wenn man den Gedanken einer allgemeinen Dienstpflicht in Erwägung zieht, dass man das nicht nur auf die Männlein dieses Landes reduziert.
Was würden Sie denn machen bei einer allgemeinen Dienstpflicht?
Ich würde wieder zur Bundeswehr gehen. Mir hat das damals extrem gut getan und ich hatte aus einem, sagen wir mal, nicht unerheblich verwöhnten Rotzlöffel wurde in der Zeit bei der Bundeswehr jemand, der viel gelernt hatte fürs Leben. Und ich habe einiges mitgenommen. Ich hatte vielleicht auch Glück, weil ich war bei den Gebirgsjägern und musste jetzt nicht lernen, wie man effektiv unter dem Panzer schläft, ohne erwischt zu werden.
Dann ist die Frage aus Mollbronn von Franz Habich vielleicht jetzt schwierig, weil er sagt nämlich, ich vermisse in der Diskussion, dass es hier in Deutschland schon seit mehr als 40 Jahren eine Friedensforschung gibt, die durchaus auch andere Formen der Verteidigung zur Diskussion gebracht hat, als eine rein militärische, die zudem viel sozialer und kostengünstiger wäre. Was sagen Sie zu diesem Punkt?
Ja, letztlich, ein Frieden wird nicht alleine durch Verteidigungsbereitschaft hergestellt. Das ist vollkommen klar und da hat dieser Mann auch recht. Natürlich müssen weiterhin alle Instrumentarien auch entsprechend nachgeschärft werden. Aber deswegen auf Verteidigungsfähigkeit zu verzichten, wäre nachgerade fahrlässig. Also es bedarf eines Mixes. Aus Europa heraus hat man oftmals, sagen wir mal, auch positiv agieren können, Einfluss nehmen können auf die Hotspots dieser Erde. Das findet derzeit nicht mehr statt. Europa ist vergleichsweise irrelevant geworden. Und diese Relevanz müssen wir uns zurückerarbeiten. Da ist Verteidigung ein Teil davon, da ist aber natürlich, sind andere friedenssichernde und präventive Maßnahmen natürlich auch entsprechend wichtig.
Also verteidigungsfähig zu sein, um eine Drohkulisse aufbauen zu können, damit die Waffen nicht genutzt werden?
Ja, sicher, das gehört mit dazu. Aber auf der anderen Seite auch verteidigungsfähig zu sein, dass wenn man angegriffen wird, was man heute nicht mehr ausschließen kann, und wir werden bereits täglich, stündlich angegriffen im Sinne eines hybriden Krieges, der bereits stattfindet, da reicht es nicht, es nur zu behaupten und davon zu träumen, wenn wir gar nichts machen, wird uns keiner wehtun. Also das ist einfach, wäre blanke Blödheit.
KT zu Guttenberg bei uns in SWRs Leute. Sie sind Podcaster, Autor, Publizist, bringen Menschen aus Wirtschaft und Politik zusammen. Zum Beispiel gemeinsam mit dem ehemaligen österreichischen Bundeskanzler Sebastian Kurz. Ist das ein Geschäftspartner?
Nein, gar nicht, ein Freund. Und gelegentlich machen wir private Dinge miteinander. Und eine solche private Einladung haben wir im vergangenen Herbst ausgesprochen. Und das führt irgendwie zur Schnappatmung bei mindestens einer Redaktion in diesem Lande und bei einer politischen Partei.
Ja, wollen wir kurz drüber sprechen. Kurz hat ein Immobilienunternehmen gegründet. Sie haben gemeinsam in Österreich Persönlichkeiten aus Politik und Wirtschaft zusammengebracht. Und die Wirtschaftsministerin soll rein privat teilgenommen haben. Doch wird sie in einer Broschüre offiziell als Wirtschaftsministerin vorgestellt. Können Sie da die Fragen nach Transparenz, die jetzt permanent gefragt werden, können Sie das aufklären?
Ich glaube, es muss noch ein Privatleben geben. Und wir äußern uns einfach auch nicht zu unserem Privatleben. Und sie war als meine Lebenspartnerin dort. Und damit hat sie's.
Und da in der Broschüre die Ankündigung anders lautete, werden jetzt die Fragen laut, ob sie nicht einen offiziellen Teil hatte.
Nein, es gab keinen offiziellen Teil und es gab auch keine Ankündigung.
Wie wichtig ist denn Transparenz? Wie haben Sie das in Ihrem politischen Geschäft erfahren?
Es gibt einen sehr notwendigen Anspruch auf Transparenz, aber es muss auch noch geschützte Räume in der Politik geben. Das ist jetzt übrigens was ganz anderes als das, worüber wir gerade gesprochen haben. Bei geschützten Räumen kommt dann sofort der Reflex Hinterzimmer. Das Problem ist nur, wenn es keine Möglichkeiten mehr gibt, auch mal Themen so durchzusprechen, dass man nicht befürchten muss, dass jeder Halbsatz sofort in die Öffentlichkeit gezerrt wird, kommt man auch nicht mehr in die Tiefe. Und das ist etwas, wo, sagen wir mal, der Anspruch auf Transparenz manchmal auch übersteigert wird. Also ich wünsche mir schon, dass in der Politik auch mal in Ruhe über Punkte gesprochen wird und ausgelotet wird, wie ein Koalitionspartner beispielsweise Dinge sieht, wo man aufeinander zugehen kann. Nur heute gibt's das nicht mehr. Jeder Halbsatz wird sofort in die Öffentlichkeit proletet und dann wundert man sich, dass es Streit gibt. Und vor diesem Hintergrund ist Transparenz notwendig und wichtig, aber es muss auch noch die Möglichkeit geben, sich mal in Ruhe unterhalten zu können.
Das klingt so, als hätte sich die politische Bühne verändert.
Ja, sie hat sich schon verändert. Sie ist einfach noch kurzatmiger geworden. Die Möglichkeiten heute über Mobiltelefone und andere Optionen, sofort alles aus einem Raum nach außen zu katapultieren. Gleichzeitig diese nahezu Sucht aller Beteiligten, inklusive der Medien, den ganz schnellen Scoop zu landen, dass man sehr schnell skandalisiert, sehr schnell stigmatisiert, weil man glaubt, über eine Agenturmeldung wieder relevant zu sein, führt nicht zu höherer Substanz und führt im Grunde dazu, dass die Ränder stärker werden.
Wobei es ja durchaus Ausschüsse und Gremien in geschützten Räumen gibt, wenn man mal an den Parlamentarischen Kontrollausschuss, an das Gremium denkt, da gibt man vorher das Handy ab, da kann auch noch nichts rausdringen.
Ja, aber Sie wissen, wie viel selbst aus diesem Gremium nach außen dringt. Also es ist kaum mehr wirklich ein geschützter Raum vorhanden. Und es gibt Kollegen von meiner damaligen Zeit, die heute noch im Geschäft sind, die sagen, im Grunde ist selbst zu dritt, wenn man ist, kann man sich sicher sein, dass etwas nach außen geht. Wenn man zu zweit ist, kann man von Glück reden, wenn das untereinander einfach dann auch gesichert so bleibt. Also ich glaube, da müssen wir uns alle an die eigene Nase fassen, egal ob wir jetzt wie ich jetzt auch im begleitenden Teil unterwegs sind oder im politisch aktiven Raum, dass wir hier erstens einen respektvolleren Umgang haben und einen nicht so gehetzten und einfach auch mal sich zurücklehnen, eine Sache durchdenken und auch mal einen verwegenen Gedanken führen dürfen, ohne sofort in die Luft zerrissen zu werden.
Ist es denn einfach nur die Entwicklung, die technische Entwicklung der sogenannten sozialen Medien, dass man die Möglichkeiten hat, etwas rauszublasen, oder hat sich auch das Vertrauen verändert?
Natürlich hat sich das Vertrauen verändert. Das Vertrauen innerhalb der Politik war jetzt nicht immer nur groß, insbesondere im Zusammenspiel zwischen unterschiedlichen Parteien. Das Vertrauen in die Politik hat gelitten und führt zu solchen Entwicklungen, wie wir sie jetzt in den USA sehen, wie wir sie in Frankreich sehen, wie wir sie aber teilweise auch in unserem Lande sehen. Und das Vertrauen vieler Politikschaffender in die Medien und umgekehrt auch von Politikschaffenden in die wählende Bevölkerung hinein hat auch gelitten. Also wir sind in einer multiplen Vertrauenskrise. Und das muss und darf man auch offen ansprechen.
Sie sind ja jemand, der so einen Vertrauensbruch ebenfalls ausgelöst hat, damals durch die Plagiatsaffäre. Wie blicken Sie da im Nachhinein drauf? Also was wäre der bessere Umgang gewesen?
Ja, ich glaube, ich habe immer gesagt, das war die größte Dummheit meines Lebens, aber ich habe alle Konsequenzen daraus gezogen. Ich habe wirklich von allen politischen Ämtern Abschied genommen. Und habe, um sagen wir mal meiner Seele einen Gefallen zu tun, dann später noch mal eine Doktorarbeit geschrieben, ohne es an die Öffentlichkeit zu hängen, sondern das in aller Ruhe gemacht. Und von daher habe ich einmal im Leben so richtig ein Scheitern durchleben dürfen und blicke heute darauf zurück wie jemand, der gesagt hat, gut, das ist ein Teil meines Lebens, dazu stehe ich auch. Aber ich habe die Möglichkeit begonnen, wieder einen neuen Schritt im Leben zu gehen und nicht jetzt mich bis zum Ende meines Lebens in Selbstgeißelung zu befinden.
Und jetzt erfolgreich Kolumnen zu schreiben, hängt das vielleicht auch damit noch zusammen, zu sagen, na jetzt zeige ich euch, dass ich aber doch schreiben kann? Ist da so ein bisschen Motivation dabei?
Nein, ich glaube, das war dieses ich zeige es mir, hatte viel damit zu tun, dass ich nochmal eine eigene Doktorarbeit geschrieben habe. Das Kolumnenschreiben, haben wir am Anfang schon angesprochen, war etwas, wo ich gesagt habe, es ist mir einfach eine Leidenschaft, eine Lebensleidenschaft, was ich gerne, ich schreibe gerne. Und das mögen einige gut finden, andere sagen, ach Gott, das ist nun wirklich jetzt nicht meins. Aber es ist mir auch mittlerweile vollkommen egal. Und ich freue mich daran, es tun zu dürfen. Und ich freue mich, wenn es einen gewissen Widerhall findet. Und von daher lernt man sehr demütig mit den Dingen zu sein, die einem im Leben nicht mitgegeben wurden oder mitgegeben wurden.
Unsere Sendezeit ist fast rum. Eine Runde haben wir noch. Vielleicht eine kurze Runde, in der Sie Sätze ergänzen. Mit 37 jüngster Wirtschaftsminister zu werden war...
Bizarre.
Die 10 Jahre in den USA haben mich?
Gelassener, fröhlicher, aber auch nachdenklicher gemacht, was die politische Entwicklung dort betrifft.
Mit Gregor Gysi einen Podcast zu machen ist wie?
Ein ständiges Surfen einer Welle, die nach links wie in die Mitte, wie gelegentlich nach Mitte rechts ausschlagen kann und ein besonderes Vergnügen.
Und die Geschichte in 3 Worte, die mich den meisten Mut gekostet hat, ist welche?
Eine Geschichte über ein Bild, das mir mein Vater zu einem Anlass geschenkt hatte, wo es mir am schlechtesten im Leben ging, weil das sehr persönlich ist.
Vielleicht wollen Sie da noch etwas rausteilen, wenn Sie nicht alles rausteilen wollen. Sie haben es ja schon veröffentlicht.
Ja, es gab ein Bild, das im Badezimmer meines Vaters hing und wo er immer wieder mit dem Finger darüber gestrichen ist. Und das Bild zeigt einen fröhlich einherschreitenden älteren Mann, das ist aus dem 19. Jahrhundert, und hinter ihm ein Junge, der versucht im Rhythmus, aber mit dem anderen Bein, im militärischen Gleichschritt mitzuschreiten. Wenn man genau hinschaut, hat der Mann ein Holzbein und trägt einen Besen statt einem Gewehr und man sieht seine ganze Verwundbarkeit und all das. Und irgendwann habe ich meinen Vater, und das Bild hat mich als Kind erschreckt, und irgendwann habe ich meinen Vater gefragt, warum er dieses Bild ständig so viel wertschätzt und so viel Wert schenkt. Und er hat gesagt, das erinnert mich an meine Narben und es erinnert mich damit, wie man mit Niederlagen auch umgehen kann. Und als ich den bittersten Moment meines Lebens hatte und da gerade meinen Rücktritt eingereicht hatte, kam ich in mein Haus zurück in Berlin und sehe ein Paket auf der Eingangskommode liegen und mache dieses Paket auf und es liegt dieses Bild darin. Als mein Vater offensichtlich nach Berlin gefahren, hat das Bild abgegeben, ist gar nicht geblieben und hat einen Zettel dazu geschrieben, wo er sagte, dass man kann im Leben alle Verwundungen erfahren. Ich habe es genau, den Text jetzt nicht mehr drauf, muss ein bisschen aufpassen, aber es steht auch im Buch. Aber man kann ein Bein im Leben verlieren, aber nicht die Würde. Und das hat mich extrem angerührt damals. Und ich habe ihn gefragt, ob er das Bild wiederhaben wollte, weil er sehr depressiv war und mit seinen Dämonen gekämpft hatte. Und er legte Wert darauf, dass es bei mir bleibt. Und jeder hat seine Niederlagen im Leben. Und wahrscheinlich wird das Bild irgendwann bei einer meiner Töchter hängen.
Sie haben die Depressionen Ihres Vaters gerade angesprochen. Sie haben Ihre eigenen auch irgendwann mal öffentlich gemacht. Welchen Weg haben Sie gefunden, damit umzugehen?
Ich habe mich ihnen gestellt und ich habe relativ lange gebraucht, es erstmal zu begreifen. Und ich habe dann nach meinem Rücktritt, die waren schon sehr viel länger angelegt, das war jetzt nicht der Auslöser, dann Hilfe gesucht und habe das in den USA erfahren und war nach einem Jahr, das darf man sagen, wohl auch geheilt. Aber es war ein nicht einfacher Schritt, das war auch kein ganz einfacher Weg. Aber ich habe dann beschlossen, darüber öffentlich zu sprechen, weil wir in diesem Land bei uns immer noch sehr verhuscht und verdruckst damit umgehen. Und ich glaube, man die Hilfestellungen ausbauen muss. Es muss mehr gemacht werden. Es handelt sich um eine Volkserkrankung, sind über 20 Millionen direkt oder unmittelbar, direkt oder indirekt davon betroffen. Und vor dem Hintergrund ist es so wichtig, darüber auch zu sprechen, ohne dass man sich damit wichtig machen will, sondern das ist ja nichts Schönes, was man nach außen gibt. Und gleichzeitig ist es aber, glaube ich, immer auch eine Stärke, wenn Menschen bereit sind, über ihre Schwächen zu reden. Und ich habe viele und ich bin wirklich mit vielen Schwächen ausgestattet im Leben und öffne mich da aber auch ganz gerne. Das mache ich auch mit meinen Texten.
Ihren Vater hatten Sie jetzt gerade angesprochen, der hatte Sie als Delfin im Haifischbecken bezeichnet. Als welches Tier würden Sie sich denn bezeichnen, wenn Sie eins wählen müssen?
Also Delfin war damals, glaube ich, wirklich eine falsche Bezeichnung. Ich glaube, jeder, der ins politische Geschäft geht, hat auch eine gewisse Piranha-Eigenschaft, die er mit sich bringt. Die einen mit etwas spitzeren, die anderen mit etwas weniger und stumpfen Zähnen. Vielleicht war ich eher Letzteres. Und wenn ich mich als ein Tier bezeichnen wollte, würde ich wahrscheinlich immer falsch liegen. Ich habe eine Faszination für Papageien. Vielleicht die Dinge nachplappern. Papageien schreiben allerdings nicht ab, das habe ich gemacht. Von daher gibt es, glaube ich, kein Tier, das das machen kann. Also, ich bin ich.
Wir sagen Danke an KT zu Guttenberg.
Danke Ihnen auch.
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.